Ja, es ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang mit Emotionen in der Politik ist ein Umgang, der möglichst wenig, der einerseits möglichst präzise versucht, die Emotionen von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber politischen Themen ernst zu nehmen und sie anzuerkennen. Es können natürlich ganz unterschiedliche Emotionen gegenüber einem und demselben Thema sein, aber diese Emotionen anzuerkennen und sie ernst zu nehmen. Und auf der anderen Seite bedeutet der verantwortungsvolle Umgang aber auch sozusagen davon, möglichst davon abzusehen, solche Emotionen, wie sie auch immer gelagert sein mögen, zu schüren, zu irgendwie sozusagen einzugreifen in den Emotionshaushalt der Bürgerinnen und Bürger.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.
Hallo liebe Salon 5 Community. Hier ist Evangeline. Im heutigen Interview haben wir den Soziologen Professor Dr. Christian von Schewe zu Gast. Er forscht zu Emotionen. Willkommen, Herr Schewe.
Hallo, danke.
Du arbeitest am Institut für Soziologie an der Freien Universität in Berlin. Wozu genau forschst du in deinem Arbeitsbereich?
Genau, meine Professur nennt sich Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziologie der Emotionen und wir erforschen Emotionen in all ihren soziologischen Facetten. Ja, man kann es im Grunde in zwei Bereiche aufteilen. Wir interessieren uns dafür, was sozusagen die sozialen, gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen von Emotionen sind. Und der zweite größere Schwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage, welche Konsequenzen oder welche Effekte oder, wenn man auch will, Funktionen Emotionen für Gesellschaften und für das Soziale haben.
Könntest du an erster Stelle für die Zuhörer erklären, was Emotionen überhaupt sind?
Ja, das hört sich einfacher an, als es eigentlich ist. Ja, gibt es notorisch unterschiedliche Auffassungen davon, was Emotionen sind. Für mich selber oder ja, für die Emotionssoziologie lässt es sich eigentlich so beantworten. Wir verstehen Emotionen als etwas, was sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzt. Also es ist im Allgemeinsten vielleicht gesprochen eine Art subjektive Gefühls- oder Empfindungsepisode von meist vergleichsweise kurzer Dauer. Unterscheidet sich Emotionen zum Beispiel darin von Stimmungen, die oft über mehrere Tage oder Wochen andauern können. Emotionen sind also vergleichsweise kurzfristig. Was sie auch auszeichnet, ist, also sie haben eine affektive Intensität oder so eine Affektsignatur. Wir nehmen also irgendetwas in der Welt als eher angenehm, positiv oder unangenehm negativ wahr. Das differenziert sich dann unendlich weit aus, aber auf diese beiden Dimensionen kann man es meistens runterbrechen. Zudem gehen Emotionen in den allermeisten Fällen auch mit bestimmten körperlichen Reaktionen einher. Wir kennen das alles. Unser Gesicht wird rot, wir weinen, wir fangen vielleicht an zu zittern. Das ist also eine weitere Komponente der Gesichtsausdruck oder mimische Ausdrucksweisen. Weitere wichtige Komponente von Emotionen. Eine weitere Komponente ist in den allermeisten Fällen eine kognitive Einschätzung. Das heißt, Emotionen liegen oftmals oder in aller Regel Bewertung von Situationen in der Umwelt zugrunde. Wenn mich zum Beispiel irgendetwas ärgert, dann liegt dem in aller Regel eine Bewertung davon zugrunde, dass irgendetwas mit meinen Zielen nicht kompatibel ist. Also ich werde daran gehindert, bestimmte Ziele zum Beispiel zu erreichen. Bei Freude ist es das Umgekehrte. Das sind immer so Interpretationen, Kognitionen. Und vielleicht ein letzter, und dann lassen wir es auch dabei, sozusagen eine intentionale Gerichtetheit. Das ist auch ein interessanter Punkt bei Emotionen. Emotionen beziehen sich in der Regel immer auf irgendetwas in der Umwelt. Auch hier unterscheiden sie sich zum Beispiel von Stimmungslagen, die nicht unbedingt einen bestimmten Adressaten haben. Also bei Emotionen würde ich davon sprechen, ich ärgere mich über etwas in der Welt. Ich fürchte mich vor etwas in der Welt. Und diese Eigenschaft, sozusagen diese Beziehung, die hergestellt wird zwischen dem Selbst und der Umwelt, zeigt uns immer auch an, und das ist eine wichtige Funktion von Emotionen, was für uns relevant ist. Wir werden nicht emotional gegenüber Dingen, Menschen, Ereignissen, die uns kalt lassen, die uns nicht interessieren, sondern Emotionalität tritt immer dann auf, wenn irgendetwas für uns von Bedeutung ist, im Positiven wie im Negativen.
Du hast zwei wichtige Sachen schon angesprochen. Erstens, dass Emotionen bestimmte Funktionen haben und dass Emotionen sich halt auch auf unseren Körper auswirken können. Da würde ich ganz gern ansetzen und würde fragen, wie Emotionen unser Verhalten steuern. Und gibt es eine Emotion oder mehrere Emotionen, die wir als Menschen am krassesten erleben?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass es jetzt die eine herausgehobene Emotion gibt, die wir am krassesten erleben, sondern ich glaube, es hängt einfach vom Kontext, von der Situation ab. Und dann können wir alle möglichen unterschiedlichen Emotionen sehr, sehr krass im Sinne von, das interpretiere ich jetzt mal als sehr intensiv erleben. Ich glaube, da gibt es keine kategorischen Unterschiede zwischen Emotionen. Man könnte aber schon sagen, dass es bestimmte Emotionen gibt, die vielleicht etwas, sagen wir mal, in der Regel vielleicht etwas gedämpfter auftreten als andere. Das hängt mit diesem Erregungsniveau, mit dem körperlichen Erregungsniveau zusammen. Es gibt Emotionen, die uns sozusagen körperlich in große Aufregung und Wallung versetzen können, ganz prinzipiell. Zorn, Wut, Ärger, Hass, sowas gehört sicherlich dazu. Und es gibt dann vielleicht Emotionen, die auf dieser Erregungstastatur eher in einem etwas entspannteren Modus spielen. Vielleicht kann man es so darstellen. Jetzt frage ich mich, was gerade dazugehört. Vielleicht ist sowas wie Verlegenheit, könnte eine etwas stillere Emotion sein. Traurigkeit, wobei das auch sich sehr drastisch äußern kann, aber vielleicht so eher im Sinne von einer Niedergeschlagenheit. Ja, da muss man aufpassen, weil man schnell wieder sozusagen in diesen Bereich von Stimmung kommt. Aber es mag halt Emotionen geben, die in ihrem typischen Auftreten, nennen wir es mal so, sozusagen eher mit einem hohen Erregungsniveau oder eher mit einem etwas niedrigeren Erregungsniveau einhergehen.
Und da hattest du gerade auch als Beispiel Wut tatsächlich erwähnt, als was ein hohes Erregungspotenzial mit sich bringt. Und ja, in den vergangenen Monaten war Deutschland ja mit zahlreichen Angriffen konfrontiert, die vor allem von Ausländern auch kamen und die vor allem von rechten Parteien ausgenutzt wurden, um Hass und Hetze zu verbreiten. Und Emotionen sind natürlich eine Selbstverständlichkeit, die sind auch ein Gegenstand der Politik. Jetzt stellt sich hier die Frage, wie kann Politik verantwortungsvoll mit Emotionen umgehen?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, es ist auch eine richtige Frage, weil sie von einer Sicht auf Politik oder weil sie nicht eine Sicht auf Politik einnimmt, die irgendwie annehmen würde, Politik sei etwas irgendwie Emotionsfreies oder sowas. Und ich glaube, man muss wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen, wahrscheinlich einerseits zwischen Politik auf der einen Seite und einem politischen Diskurs, also sozusagen den Aushandlungen und Verhandlungen, Artikulationen, die mit Politik einhergehen, sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Geschichten. Und insofern ist, glaube ich, die Frage nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Emotionen eine ganz richtige. Ich glaube, ja, es ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang mit Emotionen in der Politik ist ein Umgang, der möglichst wenig, der einerseits möglichst präzise versucht, die Emotionen von Bürgerinnen und Bürgern gegenüber politischen Themen ernst zu nehmen und sie anzuerkennen. Es können natürlich ganz unterschiedliche Emotionen gegenüber einem und demselben Thema sein, aber diese Emotionen anzuerkennen und sie ernst zu nehmen. Und auf der anderen Seite bedeutet der verantwortungsvolle Umgang aber auch sozusagen davon, möglichst davon abzusehen, solche Emotionen, wie sie auch immer gelagert sein mögen, zu schüren, zu irgendwie sozusagen einzugreifen in den Emotionshaushalt der Bürgerinnen und Bürger, indem zum Beispiel auf bestimmten Emotionen besonders rumgeritten wird oder sie gerade strategisch evoziert werden, indem man sozusagen in das Emotionsmanagement von Bürgerinnen und Bürgern, in den Emotionshaushalt versucht einzugreifen, um sozusagen eigene politische Ziele realisieren. Ja? Und ja, ich würde sagen, das sind zwei zentrale Stellschrauben für einen verantwortungsvollen Umgang mit Emotionen.
Genau, und die Partei, also wie die AfD, die ist ja jetzt gerade eine, die solche Angriffe, die tatsächlich jetzt passiert sind, in den vergangenen Monaten gezielt ausnutzt. Und auch diese Verantwortung halt, das, was du gerade angesprochen hast, bewusst übertritt auch, um halt mehr Stimmen zu erzielen. Und welche Gefahr siehst du darin? Dieses Instrumentalisieren von Emotionen.
Ja, also es sind unterschiedliche Gefahren. Man weiß sicherlich, das ist richtig, man weiß aus der Forschung, gerade wenn es um populistische Parteien geht, rechtspopulistische Parteien insbesondere, aber nicht ausschließlich, Autoritarismus, Populismus sind politische Formen und Spielarten, die sozusagen im Vergleich zu anderen Parteien häufiger mit sowas wie einer hochemotionalisierten Sprache, einem strategischen Einsatz von Emotionen einhergehen. Das heißt aber gleichzeitig auch, das ist mir auch wichtig zu sagen, das ist natürlich nicht irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal der AfD, es machen alle Parteien, es ist sozusagen Brot und Butter von politischer Kommunikation. Aber wenn wir es sozusagen mit populistischen Parteien zu tun haben, ist es schon in besonderer Art und Weise ausgeprägt. Ich glaube, das große Problem dabei ist, dass sozusagen dieser Fokus auf die Emotionen von Bürgerinnen und Bürger ist eine vergleichsweise einfache Art und Weise. Also indem ich versuche und mitunter auch genau weiß, wie ich sozusagen die Emotionen, die ja durchaus auch mitunter legitim sein mögen, aber wenn ich sozusagen nicht auf der Sachebene argumentiere, wenn es mir nicht darum geht, sozusagen Lösungen für wahnsinnig komplexe Probleme zu finden, sondern wenn ich bei Bürgerinnen und Bürgern einfach nur weiß, ich spiele sozusagen eine Emotionsklaviatur auf besonders gute Art und Weise und stelle damit aber auch auf relativ simple Art und Weise eine Verbindung her zwischen Kandidatinnen und Kandidaten oder zwischen einer Partei und Bürgerinnen und Bürger, dann umgehe ich sozusagen die eigentliche Problemlösung, ja, sondern ich sorge einfach dafür, dass vielleicht dass komplexe Problemlösungen eigentlich gar nicht mehr im Mittelpunkt der Debatte stehen, sondern auch, dass so etwas wie ja, wie ein Denken in sozusagen wir und die anderen Kategorien damit geschürt werden. Also wir sind, ja, also indem ich es vermag, sozusagen Emotionen auf eine besondere Art und Weise anzusprechen, kann es sehr gut gelingen zu sagen, wir als diejenigen, die uns empören über einen bestimmten Sachverhalt, wir, die uns aufregen, wir, die uns vielleicht auch missverstanden oder herabgewürdigt werden, egal auf welcher politischen Seite, ja. Und das erzeugt dann so ein, okay, wir sind diejenigen und auf der anderen Seite stehen alle anderen. Das lässt sich natürlich auch mit Sachpolitik tun, ist nur wesentlich komplizierter, wenn man sozusagen es nicht auf einfache Formeln reduzieren will. Und das ist etwas, was eine große Gefahr aus meiner Sicht ist, sozusagen, ja, wenn wir es dann mit gruppenbezogenen Emotionen zu tun haben, die auch dafür sorgen, dass wir die Welt in so ein Freund- und Feindschema einteilen und die auch mitunter dafür sorgen, und das wissen wir aus der Forschung zum Beispiel zur affektiven Polarisierung, dass ich Leute, die über eine andere politische Meinung verfügen, tendenziell sozusagen, dass ich denen dann tendenziell fast feindschaftlich gegenüberstehe. Ja, also es ist nicht mehr möglich ist, sozusagen einen Diskurs, einen Austausch zu haben, zu sagen, okay, hier sind Menschen, die einfach eine völlig andere Meinung haben, als ich das habe, solange sich das natürlich in irgendwie einem demokratisch legitimierten Spektrum bewegt und dann aber zu sagen, okay, aber ich kann dieser Person trotzdem als Mensch gegenübertreten und eine andere Meinung bedeutet nicht notwendigerweise ein sich gegenübertreten in Feindschaft.
Okay, also diese affektive Polarisierung, die dann letztendlich in diese Freund-Feind-Unterscheidung mündet, ist letztendlich die Gefahr, die du darin siehst, wenn. Okay, alles klar.
Ja, weil ich glaube, dass sie sozusagen, weil ich glaube, dass sie sozusagen Spaltung befeuern kann. Und mit Spaltung meine ich jetzt zum Beispiel, dass Menschen noch aufhören, miteinander zu reden, dass sozusagen ein Diskurs und ein Austausch über politische Themen und Probleme verunmöglicht, weil sich jeder oder jede sozusagen nur noch in ihrem eigenen Dunstkreis bewegt. Und affektive Polarisierung ist dazu geeignet, das voranzutreiben. Und ich glaube, wenn man sozusagen demokratische Prozesse und Prinzipien zugrunde legt, dann ist es wenig hilfreich, um das zu erreichen oder fortzuführen.
Genau. Und der Austausch innerhalb einer Demokratie ist ja auch, beziehungsweise, dass es vielfältige Meinungen gibt und dass wir alle in einen Diskurs miteinander treten, ist ja auch ein Grundmerkmal der Demokratie. Und
Ja, genau. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir eingangs oder was ich eingangs gesagt hatte, nochmal die Unterscheidung wahrscheinlich zwischen einerseits gibt es so politische Positionen, Parteipositionen und auf der anderen Seite ist die Frage, wie treten wir eigentlich einander gegenüber und wie sprechen wir eigentlich miteinander? Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das sozusagen dieser Austausch von Positionen in der Demokratie wichtig ist, ist natürlich, besteht überhaupt gar kein Zweifel dran. Wahrscheinlich muss man sich vielleicht etwas erneut Gedanken darüber machen, wie sozusagen die Spielregeln für diesen Austausch aussehen können oder sollen. Ich glaube, lange Zeit haben wir immer mit so einem Habermasschen Ideal von sozusagen so rationaler Deliberation in einem öffentlichen politischen Diskurs gelebt.
also sprich, damit meinst du, dass wir in einen Konsens immer wieder treten.
Richtig.
Genau, okay.
Ja, genau. Also das Ganze zumindest konsensorientiert ist oder sich sozusagen auf einen Konsens hinbewegt und vor allem auch, ich glaube, dass dieses Ideal eben auch die Idee transportiert, sich in möglichst rationaler und zugleich auch affektarmer Art und Weise auszutauschen. Also sozusagen in diesem Modell die Idee vorherrscht, Affektivität oder Emotionalität und Rationalität sind sozusagen sich gegenüberstehende Pole. Und wenn man irgendetwas weiß aus der Emotionsforschung, dann, dass das nicht der Fall ist, sondern dass beide in einem wechselseitigen Ergänzungsverhältnis stehen. Und das meine ich damit, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft es noch nicht so richtig geschafft haben, hier vielleicht etwas veränderte, ja, uns über veränderte Spielregeln des öffentlichen Diskurses zu verständigen, die vielleicht nicht prinzipiell versuchen, Emotionalität auszuschließen, sondern sie anzuerkennen
Ja.
Und dann aber sozusagen, man braucht eben neue Spielregeln dafür. Ja, ich glaube, niemandem ist geholfen, sozusagen, wenn alle einfach nur noch ihren Emotionen freien Lauf lassen. Das mag auch hinderlich sein. Aber sozusagen sich von dieser, ja, vielleicht muss man sich eben von dieser Idealvorstellung verabschieden, insbesondere zu Zeiten, wo wir, wo viel Kommunikation über soziale Medien etc. etc. abläuft.
Dann machen wir jetzt mal einen krassen Themenwechsel. Genau, wir haben jetzt viel über Politik gesprochen. Und ich wollte dich erstmal fragen, wie du überhaupt Emotionen erheben kannst. Emotionen sind ja ein subjektives Gefühl. Klar kann man bestimmte Emotionen an Menschen ansehen, Wut zum Beispiel, Schüchternheit. Aber wie erhebst du überhaupt Emotionen als Daten?
Das machen wir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also ich selber mache das zum Beispiel mit Survey-Befragungen. Wir machen Umfragen und man fragt schlicht und ergreifend danach, welche Emotionen die Befragten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, meistens sind das so die zurückliegenden 4 Wochen, welche Emotionen man wie oft erlebt hat. Das klingt recht simpel, ist aber eine vergleichsweise zuverlässige Methode, wobei man sozusagen diese Retrospektivität kann immer zu einem Problem führen. Und je weiter die Emotionen zurückliegen, desto größer mag dieses Problem werden. Das ist sozusagen ein vergleichsweise standardisiertes Verfahren. Man schaut sich als anderes Beispiel, man kann Interviews führen mit Menschen, kann sie also einfach fragen in längeren Gesprächen, welche Emotionen, und das ist sozusagen dann der Vorteil solcher Methoden, welche Emotionen sozusagen oder was auch Auslöser oder Objekte von Emotionen waren. Also man kriegt ein deutlich detaillierteres Bild der Emotionalität. Aber das ist dann in den meisten Fällen geht das einher mit der Einschränkung, dass man sich einfach weniger Fälle anschauen kann. Also es kommt immer darauf an, welche Fragestellung man eigentlich beantworten möchte, ob sozusagen eher so ein etwas gröberer Ansatz mit aber einer deutlich größeren Fallzahl gut ist oder ob man in die Details gehen möchte und dann eher wenige Leute dafür aber sehr, sehr ausführlich befragt. Andere Methoden, die ich gerade zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie mache, sind ist die sozusagen die Erkennung in politischen Diskussionen von Gesichtsausdrücken. Das hattest du ja auch gerade erwähnt, wo man sozusagen automatisiert auch schauen kann, sozusagen welche Emotionen zum Beispiel in der politischen Diskussion zu welchem Zeitpunkt gezeigt werden. Man kann sich zum Beispiel angucken, ob sowas wie eine emotionale Synchronisierung, also sowas wie Facial Mimicry zwischen den Diskutierenden besteht, was immer ein Zeichen von Nähe und Empathie und Fremdverstehen sein kann, obwohl man sich sozusagen auch nicht einig ist. Das ist sozusagen eine der Fragen, für die wir uns interessieren. Man kann das Ganze mit einem EMG-Verfahren machen, wo man kleine Elektroden ins Gesicht klebt und dann sozusagen die Muskelbewegungen misst. Und als letztes seien vielleicht noch sowas wie Inhalts- oder Diskursanalysen genannt, wo man sich die sprachliche Artikulation anschaut. Jetzt nicht in einem Interview, sondern als also im Sinne von nicht reaktiven Daten. Also zum Beispiel, man schaut sich Reden an oder Zeitungsartikel. Wer spricht eigentlich auf welche Art und Weise über Emotionen? Wer bringt bei welchen Themen oder Debatten Emotionen aufs Tableau? Also es ist eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen, Verfahren, die man da anwenden kann.
Okay, also gibt es tatsächlich zahlreiche Methoden, wie man Emotionen erheben kann. Und gibt es auch eine Methode, wie man Emotionen regulieren kann, sprich positive Emotionen erhöhen und negative minimieren?
Du meinst jetzt als Teil der Forschung oder
Nee, tatsächlich, also
allgemein?
persönlich tatsächlich. Wenn es einem zum Beispiel schlecht geht.
Ja, also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Das, womit ich oder was sozusagen in meinem Bereich so ein bisschen, sind es eigentlich zwei Sachen, zwei Konzepte. Das eine ist sozusagen Emotionsregulation. Das hat ihren Ursprung eigentlich eher in der Psychologie, Sozialpsychologie. Und da geht man davon aus, dass es also kognitive Strategien gibt, mit denen man seine eigenen Emotionen verändern kann. Und wir alle kennen das sicherlich. Es gibt Strategien, die manchmal auch ganz einfach funktionieren, wenn man einfach eine Situation neu interpretiert. Ich weiß nicht, jemand rempelt einen in der U-Bahn an und man wird irgendwie sauer und dass der andere nicht vorsichtig, und dann sieht man vielleicht, oh Gott, die andere Person ist ja einfach nur gestolpert und kann jetzt gar nichts für. Das war jetzt irgendwie nicht Unhöflichkeit, sondern da hat jemand selber irgendwie ist was dumm gelaufen, ja, und dann schon interpretiert man die Situation auf eine andere Art und Weise und damit verändert sich dann in den meisten Fällen auch die Emotion. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Das ist natürlich, kann viel komplexer werden, wo es einfach nicht so einfach möglich ist. Und dann kann man sozusagen Emotionen versuchen zu unterdrücken. Das ist eine Strategie, die oftmals aber mit größeren psychischen und physiologischen Belastungen einhergeht. Das zeigen Studien auch, dass sozusagen dieses sogenannte Reappraisal, also die Neuinterpretation einer Situation, deutlich weniger kognitive und physiologische Ressourcen beansprucht. Und eine andere Strategie aus diesem Emotionsregulationsfeld ist eine Situationsselektion. Also ich kann sozusagen versuchen, mich aus bestimmten Situationen, sofern das in meiner Macht liegt, mich aus solchen Situationen rauszuhalten, oder sozusagen Situationen zu vermeiden, in denen ich weiß oder mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, dass bestimmte Emotionen ausgelöst werden. Aber das liegt eben oftmals nicht in unserer Macht, sondern oftmals können wir daran nicht viel ändern. Bei uns in der Soziologie gibt es noch die Begriffe von Emotionsmanagement und Emotionsarbeit. Die sind eher fokussiert auf Kontexte von Erwerbsarbeit, in denen wir sozusagen oftmals unsere eigenen Emotionen an bestimmte Erwartungshaltungen, zum Beispiel einer Organisation, einer Firma, Kundinnen und Kunden im Dienstleistungssektor anpassen müssen, die dann aber sozusagen mit ganz ähnlichen Techniken funktionieren. Es gibt dann auch Beispiele, sozusagen also körperlichere Strategien, jetzt nicht nur so eine kognitiven Geschichten, sondern auch körperliche Strategien zum Einsatz kommen. All das gibt es, all das kann man machen. Ich selbst bin ein bisschen skeptisch, was sozusagen das mag in vielen Fällen funktioniert es auch, das kennen wir auch alle, aber ich glaube, dass es kaum einen Weg gibt, sozusagen Emotionen immer und allumfänglich zu regulieren und zu verändern. Ich glaube, und das finde ich persönlich auch das Interessante an Emotionen, dass sie irgendwie so eine Art unverfügbaren Kern haben. Ja, Emotionen als etwas, was uns eben eher zustößt. Etwas, was wir anders als zum Beispiel unsere Überzeugung oder Ansichten nicht frei wählen und nicht beliebig verändern können. Ja, sondern Emotionen sind etwas, was wir oftmals auch passiv erleiden, wenn es denn negative Emotionen sind. Und das ist natürlich auch das Schöne, oftmals einfach an positiven Emotionen, dass wir sie nicht beliebig herstellen können. Könnten wir sie beliebig herstellen, sozusagen einen Großteil sozusagen dieses phänomenalen Empfindens wahrscheinlich nicht mehr als so angenehm empfunden werden. Ja, richtig. Also es wäre auch sozusagen, immer wenn man überlegt, was ist eigentlich die Bedeutung von Emotionen, warum haben wir eigentlich Emotionen? Worin unterscheiden die sich von Kognition? Dann ist es immer dieses Unmittelbare, auch das Körperliche, das zum großen Teil Unverfügbare, etwas, was uns schnell in Alarmbereitschaft versetzen kann und über das wir eben keine vollständige Kontrolle haben.
Also es gibt kognitive, aber auch körperliche Methoden, um Emotionen zu regulieren. Aber gleichzeitig hast du ja auch gesagt, dass wir keine vollständige Kontrolle über unsere Emotionen haben. Und wie würdest du dir das erklären, dass vor allem junge Menschen sich traurigen Musikinhalten widmen? So melancholische Musik, es wird auch ganz oft als Sad Girl Music bezeichnet, anstatt jetzt fröhliche Musik anzumachen.
Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen einfach so kurzfristigen emotionalen Bedürfnissen und sozusagen längerfristigen Strategien von Emotionsregulation und Emotionsmanagement. Ich glaube auch nicht, dass das was besonders Neues ist. Also sozusagen so tragische oder traurige Unterhaltung. Ich meine, das kennen wir in der klassischen Musik zum Beispiel, das kennen wir in Romanen, das kennen wir in Filmen, sozusagen die Idee. Und was natürlich so ein bisschen auch eine paradoxe Situation ist, die Frage, was bringt uns eigentlich dazu, weil wir das natürlich auch in gewisser Weise genießen und uns daran erfreuen, uns sozusagen künstlich in einen eher traurigen Emotionszustand hineinzuversetzen. Genauso die Paradoxie, wie wir zum Beispiel, keine Ahnung, sich den Horrorfilm anzugucken, wo man sozusagen vor Angst mit den Knien schlottert, aber es sozusagen so eine Art von Simulation von solchen Emotionen ist. Und ich glaube, dass unter anderem auch einfach mit vergleichsweise kurzfristigen Bedürfnissen zur Emotionsregulation erklärt werden kann, also sich vorübergehend auch in bestimmte Stimmungslagen hineinzuversetzen. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist ja, dass das eben eine Technik oder eine Kulturtechnik, kann man wahrscheinlich auch sagen, ist, über die wir eben die Kontrolle ausüben können. Das ist ja etwas anderes, als sozusagen tatsächlich irgendwie in einer Lebenssituation zu sein, die jetzt irgendwie mit großem Verlust oder mit Trauer behaftet ist. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ein Teil des Reizes daran, dass wir
Diesen Zustand
die
quasi
Musik
beenden können dann.
richtig, richtig, genau.
Okay. Und es ist ja auch so, dass das ganz oft bei traurigen Filmen, also eher bei traurigen Filmen als jetzt bei Horrorfilmen, dass man auch ganz oft ein Happy End hat. Sprich, man beginnt dann mit so einem traurigen Zustand und wird dann, also bekommt am Ende so ein bisschen eine Befriedigung wahrscheinlich auch.
Genau. Und in der Regel weiß man das auch. Also man kennt sozusagen die Dramaturgie, man kennt den Ablauf, man kennt die Skripte. Und das ist wahrscheinlich dann möglicherweise auch ein Grund, warum man das in besonderer Art und Weise dann irgendwie genießen kann oder weil das mit einem positiven Empfinden verbunden ist, obwohl das sozusagen in dem Moment eher sowas wie Traurigkeit induziert. Ja.
Alles klar, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Falls ihr mehr zum Thema erfahren wollt, könnt ihr uns auf TikTok und Instagram folgen. Dort heißen wir Salon 5. Tschüss.
Erzähl mal, wie geht's dir? Deep Talk bei Salon 5.